Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Ja, nach einer kleinen Sommerpause melde ich mich wieder zurück mit dem Mehr Himmel Podcast und heute mit einer Folge, die ich heute Morgen ganz spontan geschrieben habe, nämlich Warum glaube ich an Gott? Und ich habe mich dann gefragt, naja, wenn mir jetzt jemand diese Frage stellen würde, hätte ich denn dann sofort eine Antwort parat? Und da war ich mir gar nicht so sicher und deswegen habe ich gedacht, okay, schreibe ich das doch mal auf, weil oft, ich gehöre zu den Menschen, die besser denken können, wenn sie ihre Gedanken aufschreiben. Man könnte natürlich jetzt sich fragen, ob man überhaupt einen Grund braucht, um an Gott zu glauben. Ich denke, es gibt viele Menschen, die an Gott glauben, ohne dass sie das wirklich begründen können, jetzt im engeren Sinne. Man könnte aber auch sagen, dass alle, die nicht an Gott glauben, das eigentlich begründen müssten. Aber egal, darum geht es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist die Antwort auf die Frage, warum glaube ich an Gott, bestimmt eine, die immer ein bisschen anders ausfällt, je nachdem, in welcher Lebens- und Glaubensphase man sich gerade befindet. Und ich habe einfach spontan ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir so am nächsten waren. Die Liste ist natürlich überhaupt nicht vollständig. Also wenn ich jetzt noch länger nachdenken würde, würden mir noch viele mehr Gründe einfallen. Aber das ist erstmal das, was mir heute Morgen spontan eingefallen ist. Der erste Grund, warum ich an Gott glaube, dafür möchte ich dir mal ein Zitat von C.S. Lewis vorlesen. Ich liebe die Sonne, nicht weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Wie kann man das verstehen? Naja, so, dass Gott Klarheit im Leben gibt. Gott ordnet das Leben. Und wenn du das erste und wichtigste Gebot hältst, dann ordnet Gott dein Leben auch neu. Und das erste und wichtigste Gebot steht im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und wenn du das machst, wenn du Gott wirklich an die erste Stelle setzt, über alles andere, über deine Familie, über dich selbst, über deine Karriere, über das, was du besitzt, dein Haus, deine Kinder, alles, was dir lieb und teuer ist, wenn du Gott an die erste Stelle setzt, dann passieren magische Dinge, würde ich fast sagen, weil dann wird das, was du früher für wahr und richtig und wichtig gehalten hast, wird irgendwie gar nicht mehr so richtig und wichtig und wahr, sondern das verblasst und das, von dem du früher vielleicht mal dachtest, dass du das nicht kannst oder nicht brauchst oder nicht willst oder nicht gut heißt, das wird auf einmal richtig und wahr. Also alles stellt sich so ein bisschen auf den Kopf und davon habe ich auch in meinem Glaubenszeugnis erzählt. Ich verlinke das nochmal in dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel, dann kannst du das nochmal nachlesen oder nachhören. Ich möchte hier nur ein Beispiel nennen, wie das bei mir passiert ist, dass sich alles auf den Kopf so ein bisschen gestellt hat. Das ist ein ganz alltägliches, kleines Beispiel, nichts Großartiges, aber doch eine große Änderung letzten Endes. Früher habe ich immer nur für mich selber gekocht, ich habe nicht für andere gekocht, besonders nicht für die Menschen, mit denen ich zusammen war, also für meine Partner, Ex-Partner. Seitdem ich aber mit meinem Mann zusammen bin, habe ich diese Aufgabe übernommen und ich tue das auch gerne. Ich fühle mich so angekommen in der Rolle als Frau, das klingt jetzt vielleicht total absurd, aber die Rolle der Frau beinhaltet ja, dass man sich um andere kümmert, dass man für andere sorgt und ich fühle mich da wirklich angekommen. Ich tue das gerne. Natürlich gibt es Tage, wo ich keine Lust habe, was zu kochen oder wo ich nicht einkaufen gehe und dann kocht mein Mann oder wir essen irgendwo eine Pommes oder ich kaufe irgendeinen, ja so einen Tortilla, so einen fertigen habe ich mal irgendwo im Discounter gekauft, den haben wir dann gegessen mit ein bisschen Salat. Also sowas kommt natürlich auch vor. Es ist jetzt nicht jeden Tag, dass ich da die perfekte Hausfrau bin, aber grundsätzlich freue ich mich eher, wenn ich für meinen Mann und für meine Tochter kochen kann, für uns und wenn wir dann gutes gekochtes Essen haben. Und ja, ich fühle mich einfach wohl in dieser Rolle, die entspricht mir irgendwie. Aber also das jetzt zu tun oder überhaupt so zu denken oder das öffentlich auszusprechen, wäre für mich vor noch anderthalb Jahren völlig absurd gewesen. Und das ist etwas, das wir in unserem modernen Denken ziemlich stark ablehnen, dass wir nämlich etwas nicht wissen oder vielleicht nicht einschätzen können oder etwas nicht in unserer Kontrolle haben. Aber ja, letzten Endes ist es so und es ist so, dass Gott besser weiß, was gut für uns ist. Deswegen, wenn du ihn an die erste Stelle setzt, ihm Führung und Kontrolle über dein Leben gibst, dann werden wunderbare Dinge geschehen und ich habe das in meinem eigenen Leben gesehen. Und das ist einer der Gründe, warum ich an Gott glaube. Der zweite Grund ist, dass Jesus dich zu dem Menschen macht, der du sein sollst. Da gibt es ein anderes wunderbares Zitat, ich lese das mal vor. Jesus loves you just as you are, but he loves you too much to leave you the way you are. Also frei auf Deutsch übersetzt, Jesus liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und ich glaube an Gott, weil ich gesehen habe, wie der Glaube an Jesus, wie das Geben seines Lebens an Jesus, wie das tatsächlich Herzen verändert, wie Menschen ein neues Herz bekommen haben dadurch. Und das ist rational nicht zu erklären, weil diese Kraft und diese Kraft, die liegt nicht im Menschen selbst. Das kommt von etwas anderem, das kommt von außen, von etwas Größerem. Dieses neue Herz, das bekommt eben jeder, egal wie schlecht, böse oder verdorben die Person vorher war. Wie Paulus schreibt im Römerbrief, man wird eben neugeboren in Jesus Christus. Und das habe ich ja schon im ersten Punkt eigentlich gesagt, dass ich das selbst erlebt habe. Und ich habe da, das habe ich auch schon mal erzählt, habe ein Zitat aus der Offenbarung auf einen Zettel geschrieben und damals an meinen Schrank geklebt, wo ich das immer sehe. Und das Zitat war, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir. Also wenn du dich öffnest für Jesus, wenn du offen und bereit bist und wenn du ihn hineinlässt, dann kommt er auch zu dir und dann schenkt er dir den Glauben. Da habe ich auch eine Folge drüber gemacht, Glauben als Geschenk. Und dann bekommst auch du ein neues Herz, dann wirst auch du ein neues Blatt, ein weißes Blatt Papier und kannst nochmal ganz neu dein Leben anfangen zu leben. Dann ja, ist alles, was du in der Vergangenheit getan hast, worüber du dich nicht so freuen würdest, wenn man das heimlich aufgenommen hätte, stell dir das mal vor, das ist dann alles vergangen, das ist einfach alles nicht mehr wichtig. Und aus diesem Grund finde ich auch den Austausch mit anderen Gläubigen und Glaubenszeugnisse insgesamt von anderen Menschen so wichtig. Aber für mich ist Glauben nicht nur Theologie und irgendein theoretisches Wissen, sondern in erster Linie tatsächlich praktisches Erleben. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, weil ich gehörte immer zu den Personen, die an so hardcore-theoretischen Dingen interessiert waren. Also vor allem, ich habe ja verschiedene Geisteswissenschaften studiert, auf Magister noch und ich habe schon in der Oberstufe, in der 11. Klasse, wir hatten damals noch drei Oberstufenklassen, Jahrgänge, habe ich mich schon für diese ganzen sehr theoretischen Dinge interessiert, also Historikerstreit zum Beispiel im Geschichtsunterricht und im Religionsunterricht, Eschatologie und solche Themen. Ich hatte auch Philosophieunterricht, dann erst freiwillig, dann wurde es als Fach eingerichtet. Also ich war immer total theoretisch hauptsächlich interessiert. Aber ja, beim Glauben ist eben dieses praktische Erleben und der praktische, tatsächliche, lebendige Austausch mit anderen Gläubigen total wichtig. Und auf Basis dessen finde ich das auch interessant, mich mit Theorien auseinanderzusetzen, wie ich das zum Beispiel in dieser Doppelfolge gemacht habe zum Thema, wie hieß die, Zufall, Schicksal oder Gott, woher weiß ich, dass das Gute in meinem Leben von Gott kommt. Also ich fände das schon interessant, mich dann auch auf der theologischen, theoretischen Seite damit zu beschäftigen, mit bestimmten Themen. Aber die Grundlage des Glaubens ist für mich wirklich mein persönliches Erleben und das der anderen. Also das finde ich wirklich, ja, das ist einfach am allerüberzeugendsten, weil wenn du selbst in deinem Leben merkst, wow, das ändert hier wirklich gerade alles und ich bin ein total anderer Mensch, ich kenne mich gar nicht mehr wieder, wie ich vorher war, dann, ja, woher kommt das? Also das kann man eben nicht so gut erklären. Theoretisch kann man immer hier und da und was ist dann überhaupt der Anker von all dem? Das habe ich in meinem Philosophiestudium gemerkt, dass, ja, man kann alle möglichen Theorien haben, aber letzten Endes weiß man es eben doch nicht, wenn man wirklich versucht, das in der Vernunft zu begründen oder worin auch immer oder in der Erfahrung. Also deswegen würde ich wirklich sagen, dass die Grundlage meines Glaubens das ist, ja, wie Gott und was Gott im Leben von einzelnen Menschen bewirkt, wie er andere Menschen heilt, reinigt, ihre Leben ordnet, wie er jedem gibt, was er braucht, was er verdient. Und da gibt es Millionen verschiedene Geschichten, die sind so verschieden wie die Menschen selber. Aber der Kern ist immer gleich und das ist so das Faszinierende daran. Das kann ich dir hier schlecht wiedergeben, weil ich bin ja nur eine einzelne Person. Dafür brauchst du die Gemeinschaft mit anderen. Das ist ganz, ganz wichtig, das sorgt vielleicht nicht in erster Stelle dafür, dass du glaubst, wenn du glauben möchtest und noch zweifelst, kann es aber deinen Glauben stärken und auch immer wieder bestärken. Deswegen ist diese Gemeinschaft mit anderen Gläubigen so wichtig. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich jedem, der mich fragt, rate, sich eine Gemeinde zu suchen, in der er sich aufgehoben fühlt und sich mit anderen Gläubigen auszutauschen. Das ist ganz wichtig, eben um den Glauben zu stärken und wieder zu bestärken, immer wieder aufs Neue. Und solange du die Gemeinde noch nicht gefunden hast, kannst auch gerne mich fragen. Ich helfe dir da gerne, eine zu finden, die zu dir passt. Solange du die Gemeinde noch nicht hast, schau dir, das habe ich schon öfters empfohlen, die De La Fe Testimonies an. Die haben einen großen YouTube-Kanal mit allen möglichen Glaubenszeugnissen, die sie da sammeln. Und da gibt es wirklich so viele unterschiedliche Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben und deren Leben sich um 180 Grad gewandelt hat. Also ich zähle hier nur mal ein paar auf: Kriminelle, Drogendealer, Drogenabhängige, Depressive, Homosexuelle, irgendwie LGBTQ-Personen, Menschen, die sich das Leben nehmen wollten, New Age-Influencer, irgendwelche Satanisten, Anhänger natürlich anderer Religionen, das alles Mögliche dabei, Mormonen, Zeugen Jehovas, aber auch Muslime, Hindus, alles Mögliche, pornosüchtige Alkoholiker, sexsüchtige Prostituierte und so weiter. Also schau dir das gerne mal an, das ist wirklich ein toller Kanal und jedes Testimony, jedes Glaubenszeugnis, das ist wirklich sehr berührend und einzigartig, aber der Kern ist trotzdem immer das gleiche. Also das ist eine wunderbare Illustration des Punktes, den ich eigentlich hier machen will. Dann der dritte Grund, warum ich an Gott glaube, ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger, eigentlich sollte der an erster Stelle stehen, nämlich ich bin geliebt und gewollt. Und das ist ja der Kern des christlichen Glaubens, würde ich sagen, dass Gott dich liebt und dass er dich so geschaffen hat, wie du bist, dass er dich gemacht hat, um mit dir zusammen zu sein, um mit dir in einer Beziehung zu sein. Und er hat eben einen Plan für dich. Er weiß, was das Beste ist für dich. Und ich kann das nur auf mich jetzt beziehen. Wenn das so ist, wenn ich all diese Dinge annehme, dann kann ich ja Gott vertrauen und dann kann ich ihn loben und preisen, egal in welcher schwierigen Situation ich gerade bin, weil ich weiß, dass der mächtige Schöpfer, der das Universum geschaffen hat, mich in seiner Hand hält und mir nichts passieren kann. Und das ist so eine ganz große Sicherheit und so ein innerer und äußerer Frieden, der damit einhergeht. Ja, das ist ganz schwer in Worte zu fassen. Und ich möchte hier einfügen, ja, das weiß ich natürlich jetzt. Also ich sage das jetzt und es ist auch in gewisser Weise theoretisch, weil jetzt geht es mir eigentlich gerade ganz hervorragend und ich weiß nicht, wie ich in einer tragischen Situation reagieren würde, wo irgendwas passiert mit mir, mit meiner Familie, mit Gesundheit und so weiter. Ja, wenn ich denke dann immer an Paulus, den Brief an die Philipper. Da geht es ja, also er sitzt im Gefängnis und er preist Gott und er singt und er dankt ihm. Ich weiß nicht, ob ich das könnte oder ob mein Glaube dafür nicht so schwach wäre, das sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle. Aber dennoch habe ich jeden Tag dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in Gott und diesen inneren Frieden, den mir der Glaube geschenkt hat. Und das bedeutet, dass ich mich nicht mehr rumplagen muss mit Problemen wie zum Beispiel solchen Gedanken wie, ich bin nicht gut, wie ich bin. Oder meine Eltern hatten als Kind irgendwas an mir auszusetzen, das haben Eltern ja wahrscheinlich immer. Und deswegen überkompensiere ich mit Ehrgeiz und Ambitionen und so weiter. Oder ja, Ideen wie, ich muss leisten, ich muss irgendwas tun, bevor ich mich ausruhen oder selbst was bekommen kann. Oder ich habe Sorge, was andere über mich denken oder dass andere mich nicht mögen. Ich muss was erreichen, um etwas wert zu sein. Also all diese menschlichen Maßstäbe von Erfolg kümmern mich im Grunde genommen nicht die Bohne oder nicht mehr die Bohne. Ich weiß nicht, ja, früher hat mich das, glaube ich, schon mehr alles interessiert und ich habe mich schon mit solchen Problemen herumgeschlagen. Aber jetzt interessiert mich das alles überhaupt nicht mehr, weil ich eben geborgen in Gott bin, weil ich geliebt von Gott bin und weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, damit ich in Beziehung mit ihm sein kann und ewiges Leben haben kann. Und das ist einfach das größte Geschenk, zu atmen und diesen Atem, den Gott uns allen gegeben hat, einfach zu haben und dieses Leben geschenkt zu bekommen und auch zu wissen, dass dieses Leben nicht vorbei ist, sondern dass es ein ewiges Leben bei und mit Gott ist. Das ist einfach so wunderbar, sodass mich so menschliche Dinge gar nicht so sehr interessieren. Wir hatten gestern Besuch von Freunden, die sind nicht gläubig. Wir haben auf unserem Balkon Kaffee getrunken, das war halt toll. Und ja, die suchen gerade eine neue Wohnung, weil sie müssen aus ihrer Wohnung ausziehen. Und sie waren ziemlich besorgt und hatten ja Angst, dass sie keine neue Wohnung finden und dass sie vielleicht auf der Straße landen oder so, weil auch in Antwerpen sind Wohnungen mittlerweile zum Mieten sehr begehrt und sehr hart umkämpft auch. Und ja, ich habe dann daran zurückgedacht, wie ich im Dezember eine Wohnung gesucht habe. Und da war mein Glaube auch schon da, aber er war vielleicht weniger stark als jetzt, weil jetzt ist August, wo ich das aufnehme. Und ich würde schon sagen, dass mein Glaube wächst und stärker wird mit der Zeit. Aber dennoch war ich da sicher, dass wir etwas finden, weil ich einfach sicher war, dass Gott sich um uns kümmert und uns hilft, eine gute Wohnung zu finden, in der wir ja ein gutes Familienleben haben können und in der wir zu Hause sein können. Und da habe ich gar nicht dran gezweifelt, obwohl ich mir früher auch oft Sorgen gemacht habe, wenn ich in so einer Situation war, Wohnungssuche zum Beispiel. Also es gibt so eine gewisse Sicherheit und so einen Frieden auch in alltäglichen Dingen. Das ist einer der Gründe, warum ich an Gott glaube. Und zum Schluss noch ein theoretischer Grund, warum ich an Gott glaube. Und das ist ein Gedanke, den du oft in apologetischen Werken findest, nämlich der Gedanke, dass die Natur, also die Schöpfung, so gut geordnet und auch schön ist, dass es kein Zufall sein kann. Mal ganz abgesehen davon, dass es keinen Zufall gibt, weil Christen ja glauben, dass Gott der Herr über die Schöpfung ist, der auch gegenwärtige Herr der Schöpfung, also nicht irgendein anonymer Schöpfer, der irgendwann alles geschaffen hat und sich dann raushält, also der das nur angestoßen hat, sondern ein gegenwärtiger Herr über die Schöpfung, der auch ständig eingreift und auch erhält. Also zum Beispiel ist ein weißes Kaninchen, das irgendwo lebt, wo öfters Schnee fällt, ist nicht weiß, weil die Evolution zufällige Mutationen hervorgebracht hat und die Selektion weiße Kaninchen im Schnee begünstigt hat, sondern weil Gott die Schöpfung so lenkt und erhält, dass dieses Kaninchen eben genau in dieser Umgebung überleben kann. Und das geschieht nach Gottes Willen und Gottes Plan. Also die Natur in christlicher Sicht wird von Gott gehalten und geordnet. Und dieser Gedanke, den ich eigentlich hier ausdrücken will, stammt von Willem Paley. Das ist ein klassisches apologetisches Designargument. Willem Paley lebt Ende des 18. Jahrhunderts und die Idee ist, wenn du in den Wald gehst und du siehst auf einmal ein Gemälde auf einer Leinwand stehen, dann denkst du ja auch, ups, das hat jemand gemalt. Also du gehst automatisch davon aus, dass dieses Gemälde auch einen Schöpfer hat. Bei der Natur um uns herum allerdings denkt das kaum jemand noch. Und das ist eigentlich sehr seltsam. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass so viele Menschen heutzutage in Städten wohnen und von der Natur entfernt sind. Wir bekommen oft die Jahreszeiten zum Beispiel gar nicht mehr mit. Vielleicht hat das damit zu tun, ich weiß es nicht. Aber wenn man wirklich sich mal näher mit der Natur beschäftigt und wie das alles in einem ja, wahnsinnigen Gleichgewicht sich befindet, ist das schon wirklich total faszinierend. Und da ist man, glaube ich, mit dem Wort Zufall dann auch etwas vorsichtiger. Ein Beispiel dafür, man sieht das zum Beispiel daran, wie bei uns Lebensmittel wachsen und reif sind, dass sie unseren Körper je nach Jahreszeit, die gerade ist, mit den richtigen Nährstoffen versorgen. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Was wächst bei uns im Frühling? Zum Beispiel frische Kräuter, sowas wie Bärlauch, Spinat, Radieschen. Und das hat den Sinn, dass sie nach dem Winter viele Vitamine und Mineralstoffe bringen, die den Körper entgiften und stärken. Im Sommer wächst sowas wie Beeren, Kirschen, Gurken, Tomaten, die enthalten viel Wasser, sind erfrischend, enthalten viele Antioxidantien. Also diese Lebensmittel passen gut dazu, dass es draußen warm ist und dass man sich auch mehr draußen bewegt. Im Herbst gibt es viele Äpfel, Birnen, Kürbisse, Nüsse und die enthalten viele Ballaststoffe, Energie und Vitamine, die den Körper auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Und im Winter dann letzten Endes haben wir viele Kohlsorten, Wurzelgemüse und das ist lange lagerbar, also so, dass sie uns gut über den Winter bringen, enthalten viel Vitamin C, Eisen und Nährstoffe für Abwehrkräfte, damit wir im Winter nicht krank werden. Also das ist nichts Willkürliches, sondern eine weise geordnete Schöpfung, die dafür sorgt, dass wir im Jahresverlauf genau das bekommen, was wir brauchen. Und wenn du dann dir nicht Deutschland anschaust, sondern ein anderes Land, das etwas weiter weg ist, zum Beispiel Thailand, wo es tropisches Klima gibt, dann sieht es da völlig anders aus. Da wächst zum Beispiel Reis, das ist dort ein Grundnahrungsmittel und das enthält viel Energie, ist sättigend und auch leicht verdaulich bei Hitze. Das ist auch wichtig, dass man nicht so einen Kohlklops irgendwie im Bauch hat. Dann gibt es Kokosnüsse, die liefern Flüssigkeit, Elektrolyte, gesunde Fette, also gut gegen Dehydrierung. Dann wachsen da Früchte, die es bei uns nicht gibt, Papayas, Mangos, Ananas, die haben viele Vitamine, Enzyme, die die Verdauung unterstützen. Und dann wird dort auch oft sowas verwendet wie Chilis, Ingwer, die wirken antibakteriell und regen den Kreislauf an, was auch sinnvoll ist in einer feuchten, heißen Umgebung. In Norwegen würde man jetzt nicht unbedingt Chilis und Ingwer brauchen. Also während wir im Winter Kohl und Rüben brauchen, um gesund durch die Kälte zu kommen, hat Gott eben in solchen eher tropischen Regionen eine ganz andere Speisekammer geschaffen. Und zwar immer genau so, dass die Menschen in ihrer Umgebung jeweils gut versorgt sind. Und da kann man natürlich auch immer sagen, ja, das war die Evolution, aber letzten Endes ist das auch ein Glaube, den du genauso wenig naturwissenschaftlich beweisen kannst wie den christlichen Glauben. Und das sehen viele Menschen nicht. Die denken, das ist irgendwie naturwissenschaftlich bewiesen, aber das ist nicht der Fall. Naturwissenschaftlich kann man bei der Evolution kann man bestimmte Mechanismen beobachten und beschreiben, also sowas wie Mutation, Selektion, Anpassung. Und wir können aus Fossilien, Genetik und vergleichender Biologie können wir Hinweise extrahieren darauf, dass Arten sich verändern und gemeinsame Vorfahren haben zum Beispiel. Aber was wir nicht wissen auf naturwissenschaftlicher Ebene ist, warum es diese Mechanismen gibt. Woher zum Beispiel die erste lebendige Zelle kam und warum es überhaupt Ordnung und Gesetze in der Natur gibt. Also wir beschreiben in der Naturwissenschaft diese Gesetze, aber wir können nicht sagen, warum es überhaupt diese Gesetze gibt. Weil das ist keine naturwissenschaftliche Frage, sondern eine metanaturwissenschaftliche Frage. Man könnte auch sagen, eine metaphysische Frage, eine Weltanschauungsfrage. Und darüber habe ich auch in der ersten Version der Folge zu Zufall, Schicksal oder Gott, woher weiß ich, dass das Gute in meinem Leben von Gott kommt, gesprochen. Und ich habe das da mit den Ursachen, die Aristoteles definiert, erklärt. Und Aristoteles kennt zum Beispiel die Zielursache. Also warum ist etwas so, wie es ist? Was ist eigentlich das Ziel, dass etwas so ist, wie es ist? Und das ist eine Art von Ursache, die in der heutigen Naturwissenschaft gar nicht beachtet und nicht beantwortet wird. Also wie gesagt, warum es diese Mechanismen gibt, warum es Ordnung und Gesetze gibt, woher Leben überhaupt kommt, das kann durch die Naturwissenschaften selber nicht erklärt werden. Auch wenn viele Naturwissenschaftler und insbesondere Neurowissenschaftler, die ja auch versuchen, unser ganzes Gehirn, unser ganzes Denken naturwissenschaftlich, biologisch zu erklären, ja, die wollen das irgendwie nicht verstehen oder die können das nicht verstehen oder ich weiß nicht warum, aber oft ist es so ein absolut blinder Fleck in den Naturwissenschaften. Und das ist der Grund, warum viele Christen und manchmal auch einige Philosophen sagen, dass so Evolution als reiner Prozess von Zufall und Natur, das ist eben ein Glaubenssatz. Das ist nichts, was man beweisen kann, sondern das ist etwas, an das man glaubt. Also man glaubt letzten Endes daran, dass man die Welt ohne Gott erklären kann. Genauso wie Christen daran glauben, dass man die Welt nur mit Gott erklären kann. Aber beides ist im Grunde genommen Glaube. Also anders gesagt, Evolution beschreibt Abläufe. Dafür taugt sie auch ganz gut. Das kann ich jetzt auch gar nicht einschätzen, ob sie dafür gut taugt oder nicht. Aber sie erklärt nicht den letzten Ursprung und Sinn dieser Abfolge. Also und wer dann sagt, das Ganze sei rein zufällig, dann glaubt er an etwas, aber er beweist es nicht. So, das waren die vier Gründe, die mir als erstes eingefallen sind, warum ich an Gott glaube. Das war also das, was direkt aus meinem Herzen gekommen ist. Wie gesagt, frag mich in einem Jahr nochmal und ich werde dir wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wenn du den Podcast magst, wenn du ihn gerne hörst, wenn er dich in deinem Glauben bestärkt und unterstützt und ermuntert, dann freut mich das sehr und dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mich mit einer Spende unterstützt. Das findest du in den Shownotes. Du kannst einfach einen Betrag überweisen, du kannst auch einen regelmäßigen Betrag mit PayPal überweisen, ganz wie du möchtest. Und ich möchte mehr Himmel nicht monetarisieren. Ich werde hier keine Kurse anbieten oder sonst irgendwas in der Art. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch oder so, aber das habe ich jetzt gerade noch nicht vor. Also ich bin wirklich auf deine Unterstützung im Sinne von Spenden angewiesen. Es zählt auch wirklich jeder Euro. Es ist egal, du musst nicht einen großen Betrag spenden, auch wenn du nur mir einen Kaffee ausgibst im Monat oder so. Das wäre schon absolut fantastisch, wenn das schon mehrere Leute machen würden. Wenn das jeder machen würde, der den Podcast hört, dann könnte ich einfach ja fast all meine Energie da reinstecken. Und das ist wirklich etwas, das ich sehr gerne machen würde. Also ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung und danke dir auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Deine Marion.